İran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 23. August 2023, gleich dem 1. Schahriwar 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, iranische Armee wird denjenigen, die Aggressionen planen, die Hände abschneiden. Malaysia wird unmenschliche US-Sanktionen gegen Iran niemals anerkennen. Massenverhaftung von Mitgliedern des Islamischen Dschihad im Westjordanland durch israelische Militärs. Syrien. Bei russischen Luftangriffen auf lebenswichtige Jabhat al-Nusra-Zentren wurden 26 Terroristen getötet. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Iranische Armee wird denjenigen, die Aggressionen planen, die Hände abschneiden. Präsident Ibrahim Raisi würdigte die wachsenden militärischen Fähigkeiten und die hochmoderne Verteidigungstechnologie Irans und sagte, die Islamische Republik befürworte die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, werde aber denjenigen, die einen Angriff auf das Land planten, die Hände abschneiden. Der iranische Präsident machte diese Bemerkungen am Dienstag bei einem Treffen mit hochrangigen Verantwortungsträgern des Verteidigungsministeriums und der Streitkräfte anlässlich des Nationalen Tages der Verteidigungsindustrie. Er würdigte die Präsenz der iranischen Streitkräfte in der Region als einen Sicherheitsanker im Gegensatz zur bedrohlichen Präsenz ausländischer Streitkräfte und sagte, die Verteidigungsindustrie des Landes unterstütze die Streitkräfte bei der Gewährleistung und Förderung der Sicherheit und Autorität der Islamischen Republik sowie bei der Abschreckung. Ibrahim Raisi hob hervor, dass die Verteidigungs- und Nuklearindustrie des Landes trotz der schwersten Sanktionen die größten Fortschritte gemacht habe und nannte Motivation, Fleiß und Ausdauer als Hauptfaktoren für die Erreichung solcher Erfolge. Die Islamische Republik Iran wolle mit allen Ländern der Welt interagieren, sagte er und fügte hinzu, wir reichen jedem herzlich die Hand, der uns um Zusammenarbeit und Freundschaft bittet, aber unsere mächtigen Streitkräfte werden denjenigen die Hände abschneiden, die Aggressionen gegen Iran planen. Der iranische Präsident betonte auch die Notwendigkeit, die Errungenschaften des Landes in der Verteidigungsindustrie zu schützen und Aufruhr und Unterwanderung des Feindes entgegenzutreten, die den iranischen Fortschritt behindern wollten. Während einer Zeremonie am Dienstag enthüllte Präsident Raisi auch die Drohne Mohajer 10, einem im Inland hergestelltes unbemanntes Luftfahrzeug mit einer maximalen Flugdauer von 24 Stunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 210 Kilometern pro Stunde. Im Rahmen dieser Zeremonie wurde auch die smarte Bombe Arman 1 enthüllt. Anfang der Woche wurde die im Inland hergestellte ballistische Abrabil-Rakete zum ersten Mal auf einer Militärmesse in Russland ausgestellt, zusammen mit einer Reihe anderer hochmoderner iranischer Militärausrüstungen, darunter Drohnen und Systeme für die elektronische Kriegsführung. Iranische Militärexperten und Techniker haben in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Entwicklung einer breiten Palette militärischer Ausrüstungen gemacht, wodurch die Streitkräfte im Verteidigungsbereich autark wurden. Iranische Verantwortungsträger haben wiederholt erklärt, dass die Islamische Republik nicht zögern werde, ihre Verteidigungsfähigkeiten auszubauen und betonten, dass diese Fähigkeiten ausschließlich Verteidigungszwecken dienten und niemals Gegenstand von Verhandlungen sein würden. Malaysia wird unmenschliche US-Sanktionen gegen Iran niemals anerkennen. Der malaysische Außenminister Zamri Abdul Qadir hat den Widerstand seines Landes gegen die anti-iranischen US-Sanktionen zum Ausdruck gebracht und erklärt, Kuala Lumpur werde die unmenschlichen Sanktionen niemals anerkennen. Bei seiner Zusammenkunft mit Präsident Ibrahim Raisi am Dienstag in Teheran bezeichnete Zamri die Islamische Republik als Malaysias sehr wichtigen Partner in der Region und der muslimischen Welt. Er begrüßte die positiven Treffen mit iranischen Verantwortungsträgern während seiner Reise nach Teheran vom 20. bis 23. August 2023. Der malaysische Außenminister forderte außerdem den Ausbau der bilateralen Beziehungen, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft, Medizin, Wissenschaft und Technologie. Präsident Raisi seinerseits sagte, dass die Ausarbeitung eines langfristigen strategischen Kooperationsplans zwischen Iran und Malaysia neue Horizonte in den bilateralen Beziehungen öffnen werde. Er äußerte auch die Hoffnung, dass der Kooperationsplan zu verbesserten Beziehungen und wirtschaftlichem Austausch führen werde. Auf Einladung seines iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdullahian stattete der malaysische Außenminister Iran seinen ersten offiziellen Besuch seit seinem Amtsantritt im vergangenen Dezember ab. Massenverhaftung von Mitgliedern des islamischen Dschihad im Westjordanland durch israelische Militärs. Am frühen Mittwochmorgen verhafteten Militärs des zionistischen Regimes westlich von Jenin im Westjordanland Führer und Kader der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad Palästinas. An der Spitze der Festgenommenen standen Sheikh Maher al-Ahras und Sadir Abul-Khair. Den veröffentlichten Berichten zufolge ist die Zahl dieser Festnahmen auf 20 Personen gestiegen. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, Sheikh al-Ahras sei unmittelbar nach seiner Festnahme in einen Hungerstreik getreten. Laut dem Bericht des Ministeriums für Gefangene und Freigelassene Palästinenser wurden in den beiden letzten Tagen mehr als 70 Palästinenser bei Razzien des zionistischen Regimes im Westjordanland festgenommen. Unterdessen berichteten Nachrichtenquellen in Palästina, dass der extremistische Rabbiner Yehuda Glick, ein ehemaliges Mitglied der Knesset, zusammen mit zionistischen Siedlern unter dem Schutz der Polizei des zionistischen Regimes heute Morgen in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen sei. Das zionistische Besatzerregime greift täglich morgens und abends in Gruppen die Al-Aqsa-Moschee an. Ziel dieser anhaltenden Aggressionen ist es, die Basis für die Umsetzung des finsteren Plans für eine zeitliche und örtliche Aufteilung dieser Moschee zwischen Muslimen und Juden zu schaffen, damit sie endlich die volle Kontrolle über diese Moschee übernehmen können. Syrien. Bei russischen Luftangriffen auf lebenswichtige Jabhat al-Nusra-Zentren wurden 26 Terroristen getötet. Russische Medien berichteten am Mittwochmorgen über Angriffe russischer Kampfjets auf lebenswichtige Zentren der An-Nusra-Front im Nordwesten Syriens. Dabei seien 26 Terroristen getötet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Sputnik wurden bei diesen Angriffen die Hauptquartiere der terroristischen Elemente der An-Nusra-Front in Idlib bombardiert, die Angriffe auf Stellungen der syrischen Armee koordiniert hatten. Eine zuverlässige Feldquelle, die nicht namentlich genannt werden wollte, teilte Sputnik mit, dass durch die Angriffe bisher 6 militärische Hauptquartiere terroristischer Gruppen zerstört wurden, darunter auch Logistikausrüstung, Waffen und Munition sowie Drohnen. Weiter geht aus den Berichten hervor, dass bei diesen Angriffen mindestens 26 Terroristen getötet und weitere verletzt wurden. Diese Angriffe ereigneten sich, als russische Kampfflugzeuge ein Drohnenlager der An-Nusra-Front in den westlichen Vororten von Idlib zerstörten. Bei diesem Angriff wurden neben der vollständigen Zerstörung dieses Lagers auch 5 bewaffnete terroristische Elemente verletzt. Der stellvertretende Leiter des russischen Versöhnungszentrums im syrischen Stützpunkt Himeimim gab am Dienstagabend außerdem bekannt, dass 17 Mitglieder der Tahrir-al-Sham-Gruppe bei einem Moskauer Luftangriff in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens getötet wurden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Bayot mit dem Titel Khamushane, das heißt schweigend.
Nare bo har vadiye, baude ko هزارات کن شور و شیدایی من هزارات کن.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Reihone, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, in diesem Teil unserer Sendereihe soll es darum gehen, wie der Koran zu den abergläubischen und haltlosen Ansichten aus der vorislamischen Zeit der Unwissenheit bezüglich der Frauen Stellung nimmt. Der Koran ist keine reine Sammlung von Geboten. Er enthält Gesetze, aber auch Geschichte. Er mahnt und erklärt die Schöpfung und spricht noch über zahlreiche andere Themen. Neben Bekanntgabe von Geboten kommentiert er die Gotteszeichen in der Schöpfung und erklärt das Ziel der Erschaffung von Himmel, Erde und Lebewesen. In anderen Versen schiebt er die Schleier über dem Geheimnis von Leben und Tod und Jenseits beiseite. Der Koran ist kein Buch für Philosophie und dennoch verkündet er klar seinen Standpunkt über drei wichtige Gegenstände der Philosophie, nämlich die Welt, die Gesellschaft und den Menschen. Dieses Himmelsbuch, welches die Menschen recht leitet, besteht nicht nur aus Mahnung und gutem Rat, sondern durch die Deutung der Schöpfung und des Daseins gibt es dem Leser und Hörer eine besondere Weltanschauung zur Hand und schiebt der falschen Denkweise derer, die ihn anzugreifen versuchen, einen Riegel vor. Eine erniedrigende Ansicht, die in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit herrschte, war die, dass der Mann die Voraussetzung für die Entstehung der Frau gewesen sei und die Frau nur wegen des Mannes erschaffen wurde, um für ihn da zu sein. Der Islam unterscheidet nicht nach dem Geschlecht, wenn es heißt, dass Himmel und Erde, Wolken und Wind, Pflanzen und Tiere alle für den Menschen erschaffen wurden. Außerdem heißt es im Vers 187 der Sure Barare, Sure 2, dass Mann und Frau füreinander wie eine Bekleidung sind und beide füreinander da sind. Sie, die Frauen, sind eine Bekleidung für euch und ihr seid eine Bekleidung für sie. Gemäß diesem Vers sind Frau und Mann füreinander wie eine Bekleidung. Das bedeutet, dass sie sich mit ihrer Ansehnlichkeit bzw. Unansehnlichkeit gegenseitig beeinflussen können. Sie sollen, wenn eine Bekleidung, die den Menschen schmückt und das Hässliche verdeckt, füreinander ein Schmuck sein und das Hässliche an ihnen verhüllen. Die Übersetzung des Verses sieht daher auch mitunter wie folgt aus. Sie, die Frauen, sind ein Schmuck und eine Bekleidung für euch, und ihr seid ein Schmuck und eine Bekleidung für sie. Thank you. Die Erschaffung von Mann und Frau ist ein wichtiges Thema im Koran. In der Sure Nisa, Sure 4, sagt der Koran klar und deutlich im Vers 1, dass die Frauen aus demselben Wesen wie die Männer erschaffen wurden. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf und auch aus ihm seine Gattin erschuf und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Einige Kommentatoren ziehen diesen Vers heran, um zu begründen, dass Gott Hawa, Eva, aus der linken Rippe des Adam erschaffen hätte. Wenn wir einen Blick auf die Tora in der veränderten Form, wie sie heute existiert, werfen, stellen wir fest, dass diese Ansicht von dort übernommen wurde. In einer abgeänderten Version des Alten Testament heißt es im Exodus im Kapitel 2, in den Versen 21 und 24, »Dann sprach Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Nun ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen fallen, dass dieser einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und schloss das Fleisch an ihrer Stelle zu. Dann baute Jahwe Gott die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einem Weibe und führte es zum Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Dies soll Weib heißen, weil sie vom Mann genommen ist. Ähnliches wurde auch vom Christentum übernommen. Auch glaubten einige Araber in der islamischen Zeit immer noch an die falsche Ansicht, die Frau sei aus der linken Rippe des Adam erschaffen worden, und sahen diese Ansicht im Vers 1 der Sure Nisa bestätigt. In diesem Zusammenhang berichtet Surara, ein treuer Helfer des Imams Sadiq, Friede sei mit ihm, dass jemand den Imam fragte, »Stimmt es, wenn einige sagen, Gott hat Eva aus der linken Rippe des Adam erschaffen?« Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, antwortete, »Gott steht weit über dieser Behauptung. Wer so etwas sagt, der denkt, Gott hätte nicht die Macht gehabt, für Adam aus etwas anderem als einer Rippe eine Gemahlin zu erschaffen.« Der Koran macht keinen Unterschied zwischen der Erschaffung der Frau und des Mannes. Laut ihm kommt bei Gott nur derjenige über andere zu stehen, dessen Gottesfürchtigkeit größer ist. Der Heilige Koran lässt nicht zu, dass einige sich auf die Aussagen früherer Völker stützen, um sich abfällig über die Frau zu äußern. Daher spricht Gott im Vers 13 der Sure Hujarat, Sure 49, »O ihr Menschen! Wir haben euch alle von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und wir haben euch zu Verbänden und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der Angesehenste von euch bei Gott, das ist der Gottesfürchtigste von euch. Gott weiß Bescheid und hat Kenntnis von allen.« Eine andere erniedrigende Ansicht aus der vorislamischen Zeit war die, dass die Frau ein Element der Sünde sei. Im Alten und Neuen Testament wird die Frau so beschrieben, als ob sie vom Wesen her Böses und Versuchung auslöst, und deshalb haben einige Exegeten die Frau als kleinen Satan bezeichnet. Die Vorfahren sahen bei jeder Sünde und jedem Verbrechen, welche die Männer begingen, eine Frau mit im Spiel und waren der falschen Ansicht, dass die Frau den Mann zur Sünde verleitet. Sie behaupteten, dass Satan nicht direkt in das Wesen des Mannes eindringen könne und dies nur durch die Frau möglich wäre, welche die Männer in Versuchung bringt. Alle diese unsinnigen, haltlosen Ansichten dienten dazu, die Frau zu erniedrigen und den Mann grundlos auf eine höhere Stufe zu stellen. Aber der Heilige Koran bestätigt keine von diesen haltlosen Ansichten. Gemäß einem solchen Aberglauben soll Satan Eva überlistet haben, damit sie auf Adam einredet, von dem verbotenen Baum zu essen, und Adam soll dies deshalb getan haben, weil Eva darauf bestanden hatte. Das bedeutete quasi, dass Eva schuld an der Vertreibung aus dem Paradies sei. Hierzu ist zu sagen, dass der Heilige Koran bei der Beschreibung der Geschichte Eva nicht als die Hauptschuldige für die Vertreibung aus dem Paradies bezeichnet. Vielmehr unterstreicht er, dass sie beide, Adam und Eva, von Satan überlistet wurden. Darauf, dass Satan nicht nur Eva, sondern sowohl Adam als auch Eva verführt hat, weisen die Worte Gottes in den Versen 20 bis 22 der Sure Araf, Sure 7 hin. Der Satan flüsterte ihnen beiden ein: Nur deswegen hat euch euer Herr diesen Baum verboten, damit ihr nicht zu Engeln werdet und zu denen gehöret, die ewig leben. Und er schwor ihnen: Ich bin zu euch einer von denen, die euch gut raten. Er ließ sie beide durch Betörung abfallen. Auf diese Weise hat der Heilige Koran die Denkweise, die vor dem Islam üblich und verbreitet war, bekämpft und das weibliche Geschlecht von dem falschen Vorwurf befreit, Urheberin der Verführung und Sünde und ein kleiner Satan zu sein. Eine andere diskriminierende Ansicht, die hinsichtlich der Frau existierte, betraf ihre geistigen und spirituellen Qualifikationen. Man dachte, die Frau könne keine spirituellen Stufen erreichen und sie könne nicht wie der Mann in Gottes Nähe finden und könne nicht ins Paradies einkehren. Aber der Koran hat in zahlreichen Versen deutlich gesagt, dass die Belohnung im Jenseits und die spirituelle Annäherung an Gott unabhängig vom Geschlecht ist und dass sie viel mehr vom Glauben und den Werken eines Menschen, ob Mann oder Frau, abhängen. Gott spricht in der Sure Ali Imran, Sure 3, Vers 195: Da erhörte sie ihr Herr: Ich, der Herr, lasse keine Tat verloren gehen und unbelohnt bleiben, die einer von euch getan hat, ob Mann oder Frau.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hesamuddin Serraj mit dem Titel Torre be Torre.
Thank you. عشق تو می کشانم، عشق تو می کشانم، شهر به شهر و کو به کو مهر تو می دوانم، مهر تو می دوانم، پهنه به پهنه سو به سو، پهنه به پهنه سو به سو.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Weiterhin guten Empfang. Die Natur des israelischen Scheinregimes erfordert, dass es immer ums Überleben kämpfen muss. Zu diesem Thema haben wir einen zweiteiligen Beitrag für Sie vorbereitet. Seit Beginn seiner Existenz hat das sionistische Regime, das auf Gewalt und Besatzung basiert, jedes Jahr ein riesiges Budget mit uneingeschränkter Unterstützung der USA für die Ermordung von Widerstandskämpfern bereitgestellt. Diese Aktionen des Regimes werden hauptsächlich von seiner Armee durchgeführt. Die Armee des Besatzerregimes von Al-Quds gilt als einer der Hauptpfeiler, auf dem die interne Sicherheitsstrategie dieses Regimes basiert. Und sie wurde immer als Hauptinstrument eingesetzt, um das palästinensische Volk zu unterdrücken und sein Land an sich zu reißen. Die Amtsträger des zionistischen Regimes, die sich der wahren Natur ihres Scheinregimes bewusst sind, wissen, dass sie sich immer im Krieg befinden müssen, um zu überleben. Daher haben ihre Führer viele Maßnahmen zur psychologischen Unterstützung und Vorbereitung der Seelenlage der Soldaten für die Teilnahme an Bodenkriegen ergriffen, waren in dieser Hinsicht jedoch erfolglos. Selbstmord, Desertion, Diebstahl in der Armee, Ungehorsam und Konflikte mit Kommandeuren sind alle auf den Mangel der Motivation der Soldaten der zionistischen Armee zurückzuführen. Diese Situation verschärfte sich insbesondere nach der schweren Niederlage der israelischen Armee im Krieg mit der Hisbollah im Juli 2006. Der schwere Schlag, den die israelische Armee im Krieg gegen die Hisbollah im Libanon 2006 erlitt, machte es den Soldaten dieses Regimes unmöglich, am Krieg gegen den Gazastreifen in den Jahren 2008 und 2009 an Bodenkämpfen teilzunehmen. Aufgrund der Notwendigkeit, die militärischen Formationen des zionistischen Regimes kennenzulernen, werden im Folgenden verschiedene Teile der Militär-, Sicherheits- und Armeestrukturen dieses Regimes vorgestellt, die überwiegend ein terroristisches Gesicht statt einer militärischen Natur haben. Eine Sondereinheit der israelischen Polizei ist die Yamam-Einheit, eine sozusagen schnelle Eingreiftruppe. Die Hauptaufgabe der Mitglieder dieser Einheit besteht darin, Spezialoperationen wie die Ermordung und Verfolgung palästinensischer Widerstandskräfte und ihrer Familien durchzuführen. Die Yamam-Einheit wurde 1974 von Haim Levi, einem israelischen Armeeoffizier, zur Unterstützung der zionistischen Siedler gegründet und ist eine der vier Einheiten, die den sogenannten Grenzschutzkräften angeschlossen sind. Die meisten Mitglieder der Yamam-Einheit sind ehemalige Soldaten der zionistischen Armee, die in Spezialkampfeinheiten dienten. Voraussetzung für den Eintritt in die Yamam-Einheit ist eine mindestens dreijährige Erfahrung in den Spezialeinheiten der zionistischen Armee. Wer dieser Einheit beitreten möchte, durchläuft ein strenges Ausbildungsprogramm. Und natürlich ist der Einstieg in diese Einheit schwierig. Beispielsweise wurden im Jahr 2007 von 800 Freiwilligen nur 7 Personen und im Jahr 2016 von 1500 Personen nur 21 Personen aufgenommen. Diese Einheit arbeitet völlig unabhängig von anderen Militär- und Sicherheitseinheiten des zionistischen Regimes. Ihre Mitglieder sind mit fortschrittlichen Waffen ausgestattet und verfügen auch über eigenes medizinisches Personal. Sie ist in mehrere Gruppen unterteilt, die in den meisten Fällen getrennte Ausbildungen und manchmal auch gemeinsame Schulungen zur operativen Koordinierung erhalten. die Gruppen der Yamam-Einheit sind, das Angriffs- und Durchdringungsteam. Die Mitglieder dieser Gruppe sind für Angriffe auf die Häuser und Gebäude verantwortlich, in denen die palästinensischen Widerstandskämpfer leben. Nach dem Angriff auf diese Orte verhaften sie die Widerstandskräfte oder ermorden sie. Das Affenteam. Aufgrund ihrer Schnelligkeit sind die Mitglieder dieser Gruppe als Monkeys oder Affen bekannt. Sie sind eine Gruppe von Spezialkräften, die sich auf Kletter-, Skate- und schnelle Abseilfähigkeiten spezialisiert hat. Scharfschützenteam. Diese Gruppe besteht aus Kräften, die mit großer Profession und Präzision nah oder weit entfernte Ziele ins Visier nehmen und mit speziellen Scharfschützengewehren ausgestattet sind. Geheimteam. Dieses Team gilt als eine der gefährlichsten Gruppen der Yamam-Einheit. Die Mitglieder agieren getarnt, um Opfer, bei denen es sich eindeutig um palästinensische Widerstandskräfte handelt, zu täuschen und zu ermorden. Sie verfügen über hohe Fähigkeiten. Die Mitglieder dieser Gruppe haben in der Vergangenheit an Tausenden von Attentaten und Festnahmen palästinensischer Kämpfer teilgenommen. Die genaue Beherrschung der arabischen Sprache mit ihren verschiedenen Dialekten entsprechen der jeweiligen Region, in der sie operieren, umfassende Vertrautheit mit den Bräuchen und Traditionen der Palästinenser sowie die Fähigkeit, religiöse Pflichten, insbesondere islamische Pflichten, zu erfüllen, gehören zu den Hauptmerkmalen der Mitglieder des Geheimteams der Yamam-Einheit. Die Mitglieder dieser Einheit dringen heimlich in die Wohngebiete der Widerstandskräfte ein, verbergen ihre ursprüngliche Identität und geben sich als Palästinenser und Araber aus. Dabei halten sie sich auch an die palästinensischen Bräuche und die muslimischen Gebete und so weiter. Die Yamam-Einheit verfügt außerdem über drei Feldzweige mit den Namen Ujin, Ofek und Kan'an. Die ersten beiden Zweige sind eine Mischung aus regulären Kräften und geheimen Kräften. Der dritte Zweig besteht jedoch ausschließlich aus geheimen Kräften. Diese Einheit führt ihre Aufgaben völlig unabhängig aus, jedoch in Koordination mit Militär- und Sicherheitsinstitutionen des zionistischen Regimes, darunter dem Militär-Auslandsgeheimdienst Amman und dem Inlandsgeheimdienst Shabak, der auch unter dem Namen Shin Bet bekannt ist. Der Shabak ist dafür verantwortlich, detaillierte Informationen für die Yamam-Einheit zu sammeln, insbesondere aus Städten im Westjordanland. Die israelische Armee nutzt diese Einheit, um Spezialoperationen durchzuführen. Die Yechidat Duftevan-Einheit oder Einheit 217 ist eine weitere spezielle Kampf- und Terroreinheit des zionistischen Regimes, die in den letzten Jahren mit hoher Konzentration in allen Gebieten des Westjordanlandes operiert hat. Die Aufgabe dieser Einheit besteht darin, Operationen und Aktivitäten von Widerstandsgruppen zu verhindern. Die Duftevan-Einheit operiert in den meisten Fällen im Geheimen und ihre Kräfte sind rund um die Uhr in Bereitschaft. Die Mitglieder dieser Einheit haben die Aufgabe, Widerstandskämpfer zu verhaften, zu ermorden oder ihre Einsätze zu verhindern. Sie gilt auch als eine der aktivsten Einheiten der zionistischen Armee. Und ihre Mitglieder führen rund um die Uhr Missionen durch, die entweder im Voraus geplant sind oder plötzlich und auf dringenden Wunsch vom Inlandsgeheimdienst Shabak durchgeführt werden müssen. Die Duftevan-Einheit wurde 1986 gegründet, um vor der ersten palästinensischen Intifada schnelle Operationen gegen den palästinensischen Widerstand, insbesondere im Westjordanland, durchzuführen. Sie verfügt über mehrere Spezialteams. Shabita 13 ist das bekannteste Kommandoteam der Duftevan-Einheit. Und auch das Team der Fallschirmjäger gilt als eine der effektivsten Gruppen dieser Einheit. We'll be right back. Die Aktivitäten der Duftewaneinheiten waren zunächst vollständig geheim und Namen und Bilder dieser Kräfte wurden nie veröffentlicht. Bis heute haben die zionistischen Medien keine Nachricht über die Existenz einer solchen Einheit in der israelischen Armee veröffentlicht und alles, was existiert, wurde von internationalen Medien enthüllt. Die Ausbildung für die Mitglieder dieser Einheit dauert 16 Monate und ihre Mitglieder erhalten eine ähnliche Ausbildung wie die israelische Marine. Die Mitglieder der Duftewaneinheit machen mehrere Übungen wie Gebietserkennungstraining, Einzelübungen in Zellen, Gruppenübungen, Zielgenauigkeitstraining und natürlich die Durchführung spezieller Marinemissionen. Nach Abschluss der Anfangsphase absolvieren die Kräfte dieser Einheit eine spezielle Ausbildung, die etwa 2 Monate dauert und die Ausbildung im Siedlungskrieg, Stadtkrieg und Nahkampf mit Leichen und improvisierten Waffen umfasst. Sie absolviert außerdem eine hochrangige Schulung für den Umgang mit topografischen Karten, Karten für die Navigation in offenen Gebieten und weitere für die Navigation in Wohngebieten. Die Gründung des sionistischen Regimes basiert von Anfang an auf Gewalt und Terror. Und die wichtigsten militärischen Elemente dieses Regimes dienten bis heute seinen Unterdrückungs- und Terrorakten. Dieses Scheinregime hat durch seine Terrororganisationen, die unter verschiedenen Namen operiert, bisher unzählige Verbrechen in der Welt begangen, insbesondere gegen das wehrlose Volk Palästinas. Im nächsten Beitrag werden wir mehrere andere Terrororganisationen und Einheiten dieses Regimes unter die Lupe nehmen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.